Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Zur Stunde wird in London Großbritanniens wichtigster Literaturpreis vergeben, der Booker Prize. Das Ganze wird live gestreamt und Fans aus aller Welt feuern die Nominierten im Live-Chat an. Wir schalten gleich live nach London. Dann kommentieren wir die aktuelle Krise bei der BBC. Taz Online schreibt dazu, der amerikanische Medienkulturkampf ist in Europa angekommen. Und wir sind mit einem der bedeutendsten deutschen Fotografen verabredet, schauen mit Tim Rautert auf sein Lebenswerk, denn das hat er jetzt als Vorlass dem Folkwang-Museum in Essen überlassen. Seit 1969 wird in London jährlich der Booker Prize verliehen für den besten englischsprachigen Roman und in Großbritannien oder Irland erschienen sein, seit 2014 offen für Autorinnen und Autoren aller Nationalitäten. Er ist mit 50.000 Pfund dotiert, um die 58.000 Euro. Zu den früheren Preisträgerinnen und Preisträgern gehören Margaret Atwood und Salman Rushdie, Ian McEwan und Hilary Mantel. Heute Abend war es wieder soweit. Um 22.30 Uhr unserer Zeit ging die Booker Prize Zeremonie los und dann hat Roddy Doyle, selbst früherer Booker Preisträger, die Katze relativ schnell aus dem Sack gelassen.
The six books grew in our estimation with each reading. But as we discussed them, there was one book that we kept coming back to, one book in particular that made us all, and I watched this as it happened, sit up and smile. One book that we felt should win because of its utter singularity. The winner of the 2025 Booker Prize is Flesh.
Flesh. Und der Autor, der wird hier noch gar nicht genannt, der ungarisch-britische Autor David Soloy. Er lebt in Wien. Für uns in London hat Christoph Prössl den Livestream verfolgt, der Booker Prize Verleihung. Hallo, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ging ja relativ fix jetzt eben gerade. In was für einem Rahmen fand diese Preisverleihung eigentlich statt?
Das ist ein recht schöner und feierlicher Rahmen und zwar in London, in der City of London, also mittendrin in einem Gebäude, das heißt Old Billingsgate Market. Und der Name verrät es schon ein bisschen, das ist ein altes Marktgebäude, wo schon seit Jahrhunderten gehandelt wird. Das Gebäude 1876 dann eröffnet als Markt, bis 1982 als solcher dann auch im Einsatz und heute ein Veranstaltungsort für genau solche Happenings. Und das war ein sehr feierlicher Rahmen, in dem da heute Abend dann der Preis verliehen wurde.
Sechs Finalisten gab es also, drei Autorinnen und drei Autoren, die waren alle vor Ort, fieberten der Preisverleihung entgegen, allesamt keine Newcomer. Aus der Jury hieß es vorab, sie alle beherrschten ihr eigenes Englisch, ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Expertise vollkommen. Sie seien brillant in ihrem Schreiben und brillant in ihrer Menschlichkeit. Nun also die Entscheidung für den ungarisch-britischen Autor David Soloy. Was ist das für ein Autor? Was ist das für ein Buch?
Das ist ein sehr interessantes Buch. Das ist ein Buch, vielleicht kurz zum Plot. Ishwan ist 15 Jahre alt. Das Ganze ist angesiedelt in einem Vorort in einer ungarischen Stadt. Und dieser Junge, der so ein bisschen zurückgezogen, schüchtern ist, der begegnet der Nachbarin, die so alt ist wie seine Mutter. Und es kommt zu einer sexuellen Beziehung. Es kommt dann auch zu einem Unglück. Ich würde jetzt nicht zu viel verraten wollen an der Stelle. Und der älter gewordene Ishwan, der geht dann zum Militär. Und später hangelt er sich dann in London von Job zu Job. Und was auffällt ist, dass er eigentlich immer derjenige ist, dem etwas passiert, der irgendwo hinkommt, der also eher passiv ist als aktiv. Das Buch hat auch so ein bisschen den Charakter vielleicht von so einem Albert Camus, so einem existenzialistischen Buch. Also es ist eine interessante Beschreibung eines Lebensweges, der eigentlich eher von außen gesteuert wird. Der Autor David Soloy, 1974 geboren, sehr interessante Person, in Kanada geboren, London aufgewachsen. Er hat einen ungarischen Vater und er wollte schon immer genau diesen Spagat einmal wagen, eine Geschichte anzusiedeln zwischen London und Ungarn.
In der Jury saß in diesem Jahr ja auch die Schauspielerin und Cutterin Sarah Jessica Parker, weltbekannt durch ihre Rolle als Sexkolumnistin in der Serie Sex and the City. Wie hat die Jury ihre Wahl begründet?
Ich glaube, die haben sich schwer getan. 153 Bücher mussten ja erst einmal runtergedampft werden auf dann die Longlist mit 13 Titeln. Und der Vorsitzende der Jury, Roddy Doyle, der ja selbst 1993 diesen Preis gewonnen hat, der hat dann heute ganz nett beschrieben, dass sie also diese letzten 6 Titel jeweils 3-mal gelesen haben. Und man würde so viel Neues entdecken. Das sei wie wenn man ein Musikalbum nochmal hörte, hat er ausgeführt, neue Dinge entdeckt. Aber bei einem Titel, da habe man sich immer wieder angeschaut und hätte ein Lächeln in den Gesichtern der anderen in der Jury entdecken können. Und das genau wäre bei diesem Titel Flash der Fall gewesen. Also ein Buch sicherlich, das brillant ist, das gut ist, unter sehr vielen anderen guten Büchern. Ich glaube, das war keine einfache Auswahl.
Es ist schon übersetzt von Henning Ahrens unter dem Titel Was nicht gesagt werden kann. Wird es jetzt wahrscheinlich sofort in der deutschen Übersetzung erscheinen. Und wie es aussieht, können wir morgen Vormittag in unserem Literaturmagazin Lesart auch mit dem Übersetzer sprechen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie bekannt ist denn David Solloy in Großbritannien, in der englischsprachigen Welt und überhaupt in der Welt?
Ich habe das Gefühl, dass David Solloy sehr bekannt ist. Mir selber war er bislang noch nicht begegnet. Aber als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf den Abend, habe ich gelesen, dass er insgesamt 6 Bücher schon veröffentlicht hat. Er hat auch schon einige Preise gewonnen. Er war auch schon mal in der engeren Auswahl, also auf der Shortlist für den Booker-Preis. Das heißt, er ist wirklich kein Unbekannter, in 20 Sprachen übersetzt. Auch das ist ja ein Anzeichen dafür, wie bekannt und wie groß dieser Autor schon ist. Und wir kennen das ja aus der Vergangenheit. Wenn dann einmal der Stempel auf dem Cover ist, Booker-Preisgewinner, dann verkaufen sich die Bücher auch nochmal besonders gut.
Ist er jemand, der sich auch in gesellschaftliche Debatten einbringt? Und ich weiß nicht, haben Sie seine Dankesrede noch hören können? War da etwas, ja, vielleicht auch politisch Relevantes?
Ja, ich habe die Dankesrede eben gehört. Die war auch sehr kurz, sehr kompakt, sehr knapp. Und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, auch bei der Shortlist in diesem Jahr, dass die Titel insgesamt eher unpolitisch sind. Wir haben sehr persönliche Geschichten. Wir haben Menschen, die Geschichten zu erzählen haben, die etwas erleben. Es geht eigentlich um den tieferen Sinn des Lebens, um Rollen, die wir annehmen, die wir aufgedrängt bekommen. Um den Sinn des Lebens, aber es geht eigentlich weniger um die große Politik. Ich hatte fast den Eindruck bei der Vorbereitung, vielleicht passiert so viel in der Welt gerade, dass das aus dem Fokus gerät und wir uns gar nicht mit der Politik mehr im Literarischen beschäftigen möchten. In anderen Jahren war das ja so ganz anders. Das ist mir in diesem Jahr dann doch sehr aufgefallen.
Wie waren die Reaktionen im Saal?
Große Freude. Das ist immer so. Ich würde aber mal unterstellen, das wäre auch bei den anderen Autorinnen, Autoren so gewesen, wenn dort der Preis dann überreicht worden wäre. Das ist natürlich ein tolles Ereignis. Dort kommen alle zusammen, die mit Literatur zu tun haben. Das ist auch im Saal immer eine beeindruckende Gästeliste. Und die Freude war groß für Solloy. An vielen Stellen hat man gemerkt, dass die Menschen sich wirklich freuen, dass er den Preis gewonnen hat. Aber ich glaube, das wäre auch bei anderen der Fall gewesen.
Der Booker Prize 2025 geht also an David Solloy für seinen Roman Flash in der deutschen Übersetzung von Henning Ahrens. Was nicht gesagt werden kann, werden wir ihn dann hier auch alle bald lesen können. Live aus London, unser Korrespondent Christoph Prössel. Danke dafür.
Sehr gern.
Und wir bleiben gleich in London. Die BBC, Großbritanniens wichtigster Sender, die älteste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Welt, steckt in der Krise. Zuerst hatte die britische Zeitung Daily Telegraph über einen internen, durchgestochenen BBC-Bericht geschrieben. Darin werden schwere Vorwürfe gegen den Sender formuliert, unter anderem wegen zusammengeschnittener Aussagen von Donald Trump. Es geht um seine Rede vom 6. Januar 2021, diese Rede vor dem Sturm aufs Kapitol. Im November 2024 wurde diese Rede für die BBC-Dokumentation Trump, eine zweite Chance, geschnitten.
We're gonna walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell.
Fakt ist, hier wurden zwei Sätze aneinander geschnitten, die Trump im Abstand von fast einer Stunde gesagt hatte.
We're gonna walk down to the Capitol. And we fight. We fight like hell.
Durch diesen unhörbaren Schnitt wurde der Eindruck erweckt, Trump habe seine Anhänger direkt zum gemeinsamen Sturm auf das Kapitol aufgerufen, um dort bis zum Äußersten zu kämpfen. Die BBC-Programmverantwortlichen wollten sich für diese Form der Berichterstattung entschuldigen. Doch zwei Personen aus dem BBC-Vorstand haben das wohl verhindert. Und daraufhin sind der Generaldirektor und die Nachrichtenchefin der BBC gestern zurückgetreten. Und Trump droht dem Sender mit einer Klage in Milliardenhöhe. Christine Heuer kommentiert.
Ja, die BBC hat Fehler gemacht. Und nein, sie ist deshalb noch lange nicht Fake News, wie Donald Trump und seine Gefolgsleute die Welt glauben machen wollen. Sondern im Gegenteil immer noch der weltweit gültige Goldstandard im Journalismus. Die an den Daily Telegraph durchgestochene Mängelliste ändert daran ebenso wenig wie der absichtsvoll ausgelöste Tsunami, der jetzt über die Mutter aller öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten hinwegfegt. Wir erleben einen Angriff der illiberalen Rechten auf eine Bastion des friedlichen Austauschs und der Machtkontrolle in der britischen Demokratie, mit dem Ziel, die BBC zu zerstören und liberale Demokratien weltweit zu schwächen. Das darf nicht gelingen. Natürlich haben die Macher der Trump-Doku sich etwas dabei gedacht, zwei Sätze, die er im Abstand von einer Stunde aussprach, so zu schneiden, dass sie klingen wie ein direkter, eindeutiger Aufruf des US-Präsidenten, das Kapitol mit Gewalt zu stürmen. Das war falsch und näher am Aktivismus als am Journalismus. Natürlich haben BBC-Journalisten auch in der Berichterstattung über Gaza oder Transgender Fehler gemacht. Und vielleicht steckte hinter manchen dieser Fehler die heimliche Absicht, die palästinensische Sache oder die Transgender-Bewegung zu unterstützen. Das ist journalistisch unsauber, muss aufgeklärt und verhindert werden. Doch bei der BBC ist es die Ausnahme, nicht die Regel. Unterm Strich ist sie nach wie vor ein Leuchtturm ausgewogener und seriöser Informationen. Wer sich wirklich Sorgen macht um die Redlichkeit britischer Medien, kann ein weites Feld beackern. Vom Telegraph über die Sun bis zur Daily Mail, die zu rechten Kampfblättern mutiert sind, die lieber selbst Politik machen, als akkurat zu berichten. Oder bei Nigel Farages Haussender GB News, in dem der Chef einer rechtspopulistischen Partei viermal wöchentlich eine Stunde lang seine Meinung verbreiten darf. In vielen britischen Medien wird 24/7 die Wahrheit verbogen und gegen den politischen Gegner gehetzt. Die BBC ist ein wichtiger Damm, damit diese Flut sich nicht übers ganze Land ergießt und in die Köpfe der Menschen einsickert. Diesen Damm wollen ihre Gegner brechen. Der Rücktritt der BBC-Spitze ist ein schwerer Schlag für den Sender. Insider machen dafür externe Mitglieder im Vorstand verantwortlich. Unter ihnen sind ausgewiesene BBC-Feinde, die eine rasche Entschuldigung für das Trump-Video und damit ein erfolgreiches Krisenmanagement vereitelt haben sollen. Der Medienexperte David Yelland spricht von einem Putsch von innen. Während von außen die Rundfunkgebühren in Frage gestellt werden und Donald Trump mit einer Milliardenklage droht.
Rücktritte bei der BBC, ein Beben nach der Trump-Doku. Christine Heuer kommentierte. Das Museum Folkwang in Essen übernimmt ein großes Fotoerbe. Tim Rautert, einer der bedeutendsten Fotografen Deutschlands, übergibt dem Museum mit 84 Jahren sein gesamtes Werk als Vorlass. 9000 Prints, darunter viele Serien, mehr als 50.000 Diapositive, Raum- und Videoinstallationen, tausende Kontaktabzüge, sämtliche Veröffentlichungen, Bücher, Korrespondenzen, Ausstellungsdokumentationen und, und. Tim Rautert hat selbst Ende der 1960er Jahre an der Folkwang-Schule studiert. Später wurde er für fast 15 Jahre ein prägender Professor für Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Rautert. Guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich auch.
Das wird ja nun ganz schön leer in Ihren Wohn- und Atelierräumen. Wie fühlt sich dieser Abschied, diese Schenkung an? Sind Sie erleichtert und froh oder auch ein bisschen melancholisch?
Beides ist der Fall. Es ist sehr leer geworden in meinem Atelier und die Freude und die Melancholie mischen sich da ein wenig. Aber es war für mich wichtig, dass mein Werk an einen guten Ort kommt, dass es dort sicherlich auch gut bearbeitet wird, gepflegt und gehegt und auch jüngeren Leuten zugänglich gemacht wird, also Wissenschaftlern, Fotografen und so weiter. Also ich bin sehr, sehr erleichtert auch.
Mhm. Haben Sie durch Ihre Auswahl schon vorgegeben, was von Ihrem Werk in die Geschichte eingehen soll? Wie geordnet ist dieser Vorlass?
Der Vorlass ist schon sehr geordnet, weil wir haben daran gearbeitet. Also das ist katalogisiert, zum großen Teil auch digitalisiert. Und man kann damit schon arbeiten. Wissen Sie, ich habe so viel gemacht und so viele Bücher, dass das eigentlich in den Büchern ganz gut dokumentiert ist. Und die Reihenfolge ist eigentlich chronologisch. Ich wollte da eigentlich nichts wegnehmen, sondern von der Studienzeit bei Otto Steinert hier in Essen bis zum letzten Jahr ist das eigentlich komplett. Es kann sein, dass es eine Werkgruppe oder zwei in einem anderen Museum sind, aber sonst ist es schon ziemlich perfekt und ziemlich komplett.
Ihr Werk umfasst dokumentarische wie auch experimentelle Fotografie und immer wieder Reflexionen über das Medium selbst. Sie haben mal gesagt, Sie wollten eine Grammatik der Fotografie schreiben, wohl auch zeigen. Können Sie das konkreter fassbar machen, was damit gemeint ist, eine Grammatik der Fotografie?
Ja, bei Otto Steinert hier an der Volkmann-Schule ging es meist so um das schöne Bild. Das perfekte, das schöne Bild. Aber mich hat interessiert, was ist das eigentlich, das Medium, mit dem du dich beschäftigst? Was ist das, die Fotografie? Ich wollte nicht immer sagen, das ist ein schönes Bild und die Welt sieht so oder so aus. Ich wollte wissen, was ist die Fotografie und wie äußern sich die einzigen oder einzelnen Parameter? Und so entstand der Begriff der bildanalytischen Fotografie, also so eine Grammatik oder ein Hilfswerk, über die Bilder zu zeigen, wie es funktioniert und auch was die Poesie und die Qualität der Fotografie ist. Das habe ich 1968 noch während meiner Studienzeit begonnen und dann für 1974 für beendet erklärt. Das sind etwa 50 einzelne Arbeiten mit umfasst etwa 600 Bilder. Diese sind aber jetzt schon in einem anderen Museum, in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden.
Ah ja.
Es gibt einzelne Varianten und es gibt Bücher darüber. Die gesamte Theorie und auch Entwürfe sind auch im Museum Volkmann jetzt.
Mhm. In den 1970er Jahren, da haben Sie vor allem als Fotojournalist gearbeitet für das Zeitmagazin, für Geo, Merian, waren viel in der Welt unterwegs, immer interessiert an sozialen Themen, zum Beispiel der Veränderung der Arbeitswelt. Haben Sie mit den Bildern Wirklichkeiten festgehalten, die heute mehr und mehr verschwunden sind? Also sind Ihre Fotografien im Grunde auch ein Archiv der jeweiligen Zeitgeschichte?
Ich glaube ja, und das ist auch die Qualität der Fotografie, dass sie das immer in dem Moment, wo es getan wird, festhält und bewahrt. Ich spreche jetzt von der analogen Fotografie. Es ist einfach damals, so in den jungen Jahren, war es ein Anliegen von mir, die Welt zu verstehen, auch über die Bilder zu verstehen. Und irgendwie so ein Idealismus, so ein Weltveränderungsprogramm, dachte ich, man könnte da etwas bewirken. Im Laufe der Jahre ist mir der Glauben abhanden gekommen. Das klingt jetzt ein bisschen bitter, aber es hat viel dazu beigetragen und hat mich auch klüger gemacht. Und hoffentlich die, die es gesehen haben, auch.
Sie sind Jahrgang 1941, geboren in Westpreußen und von dort nach Hessen geflüchtet. Wie hat diese Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit Ihre Sicht auf die Welt, auch auf Ihren Beruf geprägt?
Ja, das ist interessant, komisch. Das hat mich noch nie jemand gefragt, obwohl das eine ziemlich entscheidende Geschichte ist. Diese Flucht erinnere ich nur noch dunkel. Manchmal höre ich was, manchmal sehe ich was, aber den Nachkrieg, dieses Isoliertsein, und der Flüchtling war auch damals ein Flüchtling im eigenen Land, dieses Isoliertsein, Alleinsein, das hat mich sicher geprägt und hat mich vielleicht sogar vorbereitet auf die Fotografie. weil sie können etwas wirklich Gescheites in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, nur alleine machen. Mhm. Also sie können darüber reflektieren, aber wenn sie arbeiten mit anderen auch, etwas erzählen, aber wenn sie arbeiten, müssen sie allein sein, um das zu verstehen, zu durchdringen und dann eben auch zu Bildern zu kommen. Also diese Nachkriegseinsamkeit hat mir nicht geschadet und ich bin auch heute, wenn ich fotografiere, gerne sehr allein.
Eine Ihrer bekanntesten Serien heißt Deutsche in Uniform. Dafür haben Sie alle möglichen Berufsgruppen in Ihrer typischen Arbeitskleidung fotografiert, vom Polizisten bis zum Karnevalsprinzen. Ja. Was wollten Sie an der Beziehung der Menschen zu ihren Uniformen deutlich machen?
Ja, es ist so, in der Tradition der deutschen Fotografie gibt es diese realistische Haltung der Welt gegenüber, wenn man August Sander nimmt. Steinert hatte ja uns Bildbeispiele immer im Original gezeigt. Das war das Besondere auch der Schule, da er für die Stadt Essen eine Fotosammlung aufgebaut hat. Und er hat uns immer auch genervt mit Sander. Das waren Schwarz-Weiß-Bilder der Deutschen. Mhm. Und ich habe gesagt, das mache ich aber anders. Ich werde das auch ähnlich versuchen, aber ich werde nur das Typische, die Uniform zeigen und dies dann in Farbe machen. Und so kam es dann zu dieser Serie, an der ich ziemlich lange gearbeitet habe. Die Vorbereitung war länger, aber die eigentliche Fotozeit war etwa ein Jahr. Und ich hatte vorher zum Test Schwarz-Weiß-Bilder gemacht und die haben sich auch erhalten. Und jetzt gibt es diese beiden Serien, Schwarz-Weiß und Farbe, im Museum Volkmann.
Ah, ja.
Also es gibt da einen sehr schönen Vergleich, wie die Menschen sich im Lauf dieser kurzen Sitzung des Fotografierens vom Schwarz-Weißen zum Farbigen hin verändern, wie sie offener werden und mehr von sich preisgeben.
Als Professor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, da haben Sie ja viele heute ebenfalls bekannte Fotografinnen und Fotografen geprägt, also Ricarda Roggan nenne ich, Johanna Diehl, Tobias Ziloni, viele andere. Und das heißt, manche hätten durch Sie nicht nur das Sehen gelernt, sondern auch das Sprechen, nämlich also das Sprechen über Fotografie. Worauf kommt es dabei an?
Ja. Es ist so, als ich meinen Ruf nach Leipzig bekam, kurz nach der Wende, 92 etwa, da gab es eine ganz eigentümliche Situation. Diesen jungen Menschen war ja die ganze Welt weggebrochen. Und ich dachte, das Beste wäre, sich zu erinnern. Also vergiss deine Geschichte nicht. Und erstmal muss man sprechen darüber, wie man Bilder machen kann, damit man das intellektuell auch begreift, was man da macht. Und das Sprechen beginnt ganz einfach mit der persönlichen Situation, aber auch mit dem Medium. Was bedeutet das Medium? Warum will ich fotografieren? Und was kann ich damit bewirken? Und das ist ein ziemlich langer Prozess und den habe ich dort eingeleitet. Und ich glaube, es ist den meisten ganz gut bekommen.
Dann nehme ich da die eine Frage mal raus und stelle sie Ihnen. Warum wollten Sie fotografieren?
Das Grundanliegen war schon, die Welt zu verstehen und die Welt auch kennenzulernen. Ich wollte gerne, als das relativ einsame Kind, wollte ich gerne reisen. Ich habe mir vorgestellt, wie die Welt aussehen könnte und ich wollte sie sehen. Und diese Art der Fotografie, der Journalismus, ermöglicht einem das auch, dass man die Welt sieht, dass jemand großzügig ist und einem dafür sogar bezahlt für diesen Luxus. Und ich kann sagen, ich habe die Welt gesehen oder habe das auch vermitteln können. In Leipzig traf man natürlich auf ganz besondere Menschen. Ich hatte so das Gefühl, dass sie auch sehr belesen waren, etwas weiter als hier im Westen, wenn ich manchmal Vorträge an Hochschulen gehalten habe, stärker zugehört haben auch. Mhm. Also es war vielleicht auch eine ideale Situation, die ich glücklich getroffen habe.
Noch bis Mitte Januar ist jetzt im Leipziger Grassi-Museum die Ausstellung Leipzig 1972 zu sehen. Ja. Gemeinsam mit Ute Eskilsen sind Sie damals, Herr Rautert, als junge Folkwang-Absolventen nach Leipzig gereist von Essen. Ja. Was war der Anlass dieser Reise?
Also meine Mutter ist Leipzigerin.
Ah.
Und ihre Schwester und ihr Bruder sind in Leipzig geblieben. Meine Mutter ist ja mit meinem Vater nach Westpreußen gegangen und er ist im Krieg leider gefallen. Und wir haben praktisch einen Verwandtenbesuch gemacht.
Und was ist das aus heutiger Sicht für eine Zeitreise, die man in diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen Leipzig 1972 ja. erleben kann?
Es ist unglaublich. Also ich war selber überrascht. Die Bilder haben wir auch bei der Katalogisierung und den Aufräumarbeiten wiederentdeckt. Und mit welcher Offenheit und welchem Elan das fotografiert ist. Und das Erstaunliche ist, dass uns in der Woche, in der wir das gemacht haben, niemand angesprochen hat. Niemand hat gesagt, was macht ihr da eigentlich? Eigentlich war es nicht so einfach, in der DDR zu fotografieren. Aber es ist gelungen und es sind jetzt 65 Fotos in 3 Kassetten. Und es ist unser Wunsch, dass diese Serie dort in Leipzig bleibt.
Mehr als 50 Jahre nach dieser Reise hat der Steidl Verlag jetzt auch ein Buch mit diesen Fotos herausgegeben, Leipzig 1972. Und der Fotograf Tim Rautert hat unterdessen seinen großen Vorlass dem Museum Folkwang in Essen übergeben. Herr Rautert, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nachdem die seit 100 Jahren verschwundenen Juwelen der österreichischen Habsburger-Dynastie vergangene Woche wieder aufgetaucht waren, beginnt nun die Diskussion, wem der Schatz gehört. Während der Enkel des letzten österreichischen Kaisers, Karl Habsburg, von privatem Schmuck spricht, fordern Historiker eine unabhängige Untersuchung der Besitzverhältnisse. Obwohl Österreich seine Ansprüche bereits 1921 prüfte, sei die Eigentumsfrage ungeklärt. Das berichtet die Zeitung Der Standard. Den Experten zufolge könnte auch Italien Ansprüche auf Teile der Juwelen haben. Konkret geht es dabei um eine Hutspange, 3 große gelbe Saphire und den berühmten Florentiner Diamanten von rund 137 Karat. Diese Stücke gehörten ursprünglich der toskanischen Krone und gingen 1737 an Österreich. Karl Habsburg erfuhr nach eigenen Angaben erst im vergangenen Jahr von den Schmuckstücken, die in einem Bankschließfach in Kanada aufbewahrt wurden. In Kanada sollen sie zunächst auch ausgestellt werden. Eine Rückkehr nach Österreich ist vorerst nicht geplant. Bundespräsident Steinmeier setzt sich für die Begnadigung des in Algerien inhaftierten Schriftstellers Boualem Sansal ein. Einen entsprechenden Brief richtete er an seinen algerischen Amtskollegen Tebun. Sansal solle begnadigt werden und nach Deutschland ausreisen dürfen, schrieb Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamts. Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal war 2011 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Im November 2024 wurde er am Flughafen in Algier festgenommen. Anlass dafür war ein Interview, in dem es unter anderem um die Grenze zwischen Marokko und Algerien ging. Weil sein Film Megalopolis ein Flop war, steckt der Regisseur Francis Ford Coppola noch immer in Finanznöten. Nachdem er bereits eine seltene Uhr verkauft hat, trennt er sich nun von seiner Privatinsel. Megalopolis kam 2024 mit einem Budget von 120 Millionen Dollar in die Kinos. Für den heute 86-jährigen Coppola war es ein Herzensprojekt, an dem er ein halbes Leben lang gearbeitet hatte. Probleme bei der Finanzierung verzögerten den Film über Jahre. Schließlich bezahlte Coppola ihn aus eigener Tasche. Trotz eines Staraufgebots fiel Megalopolis beim Publikum und bei der Kritik durch. Francis Ford Coppola ist einer der berühmtesten und erfolgreichsten US-Regisseure. Im Laufe seiner Karriere hatte er Meilensteine der Kinogeschichte gedreht, wie die Reihe Der Pate und Apocalypse Now. Er war einer der bedeutendsten russischen Maler. Jetzt ist Erik Bulatow im Alter von 92 Jahren in Paris gestorben. Bulatow war ein prominentes Mitglied der Moskauer Konzeptualisten, einer Gruppe inoffizieller Künstler, die sich in den 1970er Jahren gegen den sozialistischen Realismus wandten. Seine Werke beziehen sich häufig auf die Ikonografie des Sowjetregimes und verbinden Bild und Sprache. Lange hatte Erik Bulatow in der Sowjetunion keinen Erfolg. Erst mit der Perestroika wurde er bekannt und gehörte 1988 zu der offiziellen sowjetischen Auswahl für die Biennale in Venedig. 1992 siedelte er nach Paris über, zeigte aber weiter in Russland seine Werke. Auch im Westen hatte er zahlreiche Einzelausstellungen.
Vor 130 Jahren hat Wilhelm Conrad Röntgen in seinem Würzburger Labor die Durchleuchtungskraft der X-Strahlen entdeckt. Diese folgenreiche Entdeckung inspirierte Kunst und Kunstgeschichte, Politik, Literatur, Architektur, Mode und Film. In einem Erlebnisparcours widmet sich jetzt die Völklinger Hütte der einzigartigen Kraft des Röntgenblicks, macht Unsichtbares sichtbar. Rudolf Schmitz über eine faszinierende Enthüllungsgeschichte.
Angesichts der surreal wirkenden Maschinenlandschaft der Gebläsehalle wirkt das nachgebaute Forschungslabor von Wilhelm Conrad Röntgen fast ein wenig zerbrechlich. Auch der gläserne Mensch, Ende der 1920er Jahre vom Hygienemuseum Dresden entwickelt, erscheint trotz Lebensgröße fragil. Dabei ist er das Signum einer neuen Epoche der Menschheit, die Leonardo da Vinci mit seinen anatomischen Zeichnungen vielleicht schon erahnt hatte. Ralf Beil, Intendant der Völklinger Hütte und Kurator der Ausstellung.
Der Röntgenblick ist deshalb so faszinierend, weil er tatsächlich eben in die tiefen Schichten von Geschichte und Gegenwart, von Kultur und Gesellschaft führen kann. Das heißt, mit dem Röntgenblick kommt man zu den Subtexten, kommt man zu all den versteckten Botschaften, also durchaus in ganz klarer Analogie zu den magisch unsichtbaren, aber dann doch das Unsichtbare sichtbar machenden Strahlen, die eben Röntgen damals gefunden hat.
Dass mit der Durchleuchtung des Körpers auch eine Durchleuchtung der Seele verbunden ist, zeigen in einer ersten großen Station der Ausstellung Bilder von Edvard Munch, der Zauberberg von Thomas Mann, hier in Ausschnitten des Geißendörfer Films vertreten, und selbstverständlich das ikonische Leidensbild Selbstporträt von Frida Kahlo.
Warum zum Beispiel Frida Kahlo? Weil es eben wirklich bei ihr so war, das sieht man auf einem Röntgenbild sehr gut, dass ihre ganze Wirbelsäule zerstört war und geflickt wurde mit einem Metallstück. Und dieses Bild Broken Column, was hier groß vor uns hängt, eben einfach mit dieser griechischen Säule statt der Wirbelsäule und dem Korsett, ist natürlich nicht nur ein physisches Leiden, sondern eben auch ein psychisches Leiden. Diese Verquickung von Körper und Seele ist hier ein großes Thema mit Beispielen von den 20er bis in die 40er Jahre.
Im Laufe des Ausstellungsparcours, der in Laufenform durch die Gebläsehalle meandert, auch immer wieder Stationen, welche die lokale Dimension dieses gigantischen Hüttenwerks thematisieren, in der sich Industrie und Leidensgeschichte durchdringen.
Christoph Brech hat eigens für die Ausstellung ein großes Glas-Rundbogenfenster geschaffen und das zeigt tatsächlich Lungenthoraxaufnahmen, also die Lungen von ehemaligen Hüttenarbeitern hier aus Völklingen. Wir haben das hier aus den örtlichen Kliniken bekommen und das ist natürlich wirklich von daher spannend, aber auch ganz wichtig. Es ist ein Memorial für die Hüttenarbeiter, weil man sieht eben Karzinome und auch Staublungen da drin.
In globaler Perspektive verbindet ein Film von William Kentridge über einen weißen Minenbesitzer in der Post-Apartheidsgesellschaft Südafrikas medizinische Bildsprache mit Gewissenserforschung. Das alles in animierten Kohlezeichnungen, deren Abfolge die tiefen Schichten von Individual- und Kolonialgeschichte freilegen. Überhaupt ist es verblüffend, wie politisch diese Ausstellung daherkommt. Von John Hartfields Fotokollage »Adolf der Übermensch schluckt Gold und redet Blech« bis zu durchleuchteten LKWs, um Flüchtlinge und Migranten zu entdecken. Die kontinuierliche Kontrollfunktion, die Biopolitik der Röntgentechnik, zeigt ihre beklemmenden Dimensionen. In einem letzten Kapitel »Identität, Tod und Ewigkeit«, dann »Röntgenbilder in der Kunst«. Darunter das ikonische Selbstporträt von Merit Oppenheim mit den Kreolen im Ohr und der hoheitsvollen Geste ihrer Hand mit zwei Ringen an den Fingern. Ralf Beil.
Sie sieht aus wie eine Fürstin. Sie kommt aus der Tiefe der Zeit, ganz archaisch, aber ist gleichzeitig doch sehr präsent und sehr stark und selbstbewusst. Isa Genzken dann 10 Jahre später tatsächlich eben ein Selbstporträt in aller Fragilität und Verletzlichkeit als Alkoholsüchtige von ihrem Arzt porträtiert, aber wirklich in einer ganz starken Serie, einem Triptychon.
Unmöglich, die überbordende Fülle dieser Ausstellung, das komplexe Beziehungsgeflecht von Natur und Gesellschaftsgeschichte, Kultur und Politik, Medizin und Macht hier auch nur annähernd zu beschreiben. Am Ende des Parcours kann man sich dann in die Sessel eines Kinosaals fallen lassen, um dort Filmfantasien zum Thema Röntgenblick zu erleben. X-Ray, das ist glücklich machende Überforderung. Alles andere als beliebig zeigt sich hier, wie komplex die Weltsicht einer Ausstellung zu diesem Thema sein kann und sein sollte. Großartig, dass es das in Zeiten medialer Verflachung und sprießender Oberflächenkulte noch gibt.
Rudolf Schmitz begeistert über X-Ray, die Macht des Röntgenblicks. Die neue Ausstellung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist zu sehen bis nächsten August 2026. Die Sängerin Rosalía ist ein Weltstar und wohl Spaniens derzeit wichtigster Kulturexport. Wenn sie ein Album rausbringt, egal ob Flamenco oder elektronische Musik, das sorgt immer für erhitzte Debatten. Auf ihrem neuesten Album Lux steht aber nicht ihre aktuelle musikalische Entwicklung im Vordergrund, sondern die Ikonografie und das Thema. Auf dem Cover posiert Rosalía als Novizin im weißen Habit und auch sonst strotzt das Album vor religiösen Referenzen. Und sie ist nicht die einzige spanische Künstlerin, die die katholische Bildersprache neu für sich entdeckt. Julia Macher berichtet.
Ganz in Weiß kniet Rosalía vor einer Badewanne, blickt auf das Fensterkreuz vor sich und singt von ihrem übervollen Herz, von Flammen, die in ihr Gehirn eindringen. Ein dornenumwundenes, flammendes Herz-Jesu-Bild hängt über ihrem Bett. Sie ist auf einen Herzanhänger getreten und hat ihn zerbeult. Begleitet von Chor- und Symphonieorchester macht sie sich auf, um dieses Herz zu reparieren. Vergeblich. Bis dann Björks Stimme verheißt. Sie. Save us is through divine intervention. Nur das Göttliche kann uns retten. Und Rosalía blickt staunend auf Gans, Fuchs, Eule und anderes Schöpfungsgetier, das sich ihr nähert. Als dann mit dem letzten Beat der Herzanhänger repariert ist, flattert aus den zerwühlten Laken eine Taube empor. Mehr Erlösungssymbolik war selten im Pop. Seit die zweifache Grammy-Preisträgerin den bombastischen Videoclip zu ihrem Song Berghain released hat, diskutiert Spanien über Rosalías Beziehung zur Religion und ihr neues Album Lux. Darauf singt sie in 13 Sprachen, Songs inspiriert von 13 heiligen Frauen, von der Prophetin Miriam über Hildegard von Bingen bis zu Teresa von Avila. Auf dem Albumcover posiert sie selbst mit weißem Schleier, so wie ihn angehende Nonnen tragen.
Some other projects felt a little bit more like we are in something more.
Andere Projekte hatten eine eher weltliche Dimension. Hier ging es mir darum, eine Verbindung nach oben herzustellen. Danach habe ich gesucht. Darauf habe ich gehofft. Ich hatte immer diesen Wunsch, mich Gott anzunähern. Dieses Gefühl war immer da, aber ich habe es bisher nicht auf die intellektuelle, die Verstandesebene gebracht.
Sagt Rosalía im Popcast der New York Times. Tatsächlich gab es auch in ihren bisherigen Clips immer wieder religiöse Referenzen. Skater im Büßergewand, eine WhatsApp-Nachricht ihrer Großmutter, in der diese über die Bedeutung von Gott und Familie erzählte, Textzeilen wie »Das Zweitwichtigste ist mit dir zu vögeln, das Wichtigste ist Gott«. Aber in keiner Arbeit des größten Popstars Spaniens war das Katholische so zentral. In einem Land, in dem die katholische Kirche wegen ihrer jahrhundertelangen Verstrickung mit der Politik immer noch als Gralshüterin des Konservativen gilt. Hilfe, Rosalía wird zum Treadwife, schreibt ein entsetzter Fan. Eladio Martinez Blanco forscht an der Madrider Complutense-Universität zu audiovisueller Kommunikation. Er widerspricht.
Ihr Religionsverständnis ist nicht traditionell. Es ist auch nicht das der Institution Kirche, sondern ein ganz persönliches, sehr weibliches. Sie spielt mit dem Thema auf sehr vielfältige Weise, mit sehr starken Bildern. Und davon gibt es ja viele im Katholizismus. Auch das ist natürlich ein Grund, warum sie dieses Thema nutzt.
Tatsächlich ist Rosalía nicht die einzige Künstlerin, die auf katholische Symbole setzt. Auch Siloé, eine Pop-Rock-Band aus Valladolid, stellt gern mal ein Leuchtkreuz auf die Bühne. Der Name des neuen Albums: Heilige Dreifaltigkeit. Der Live-Podcast Las Hijas de Felipe füllt mit Geschichten über Nonnen im Barock in Madrid die Säle. Und auf dem Filmfestival von San Sebastian mauserte sich Los Domingos von der Spanierin Alauda Ruiz de Azúa zum Liebling von Publikum und Kritik. Der Film erzählt die Geschichte einer 18-Jährigen, die in ein Benediktinerkloster eintreten will. Spanien erlebe gerade einen Moment, in dem die Kultur sich frage, was sie zur spirituellen Sinnsuche beitragen könne, sagt Eladio Martinez Blanco. Religionssoziologe Rafael Ruiz Andrés stimmt zu.
Das hat mit einem Gefühl einer existenziellen Zerbrechlichkeit zu tun. Es gibt wieder Krieg in Europa, es gab eine Pandemie. Viele junge Menschen haben psychische Probleme, auch wegen der radikal digitalisierten Gesellschaft, in der sie leben, unter prekäreren Bedingungen als ihre Eltern. Das führt zu einer religiösen Sinnsuche, egal wie sich diese Menschen politisch verorten.
Das zeigt sich ganz vorsichtig in Zahlen. Laut dem staatlichen Meinungsforschungsinstitut Thies bezeichnen sich zwar nur etwa 18% aller Spanierinnen und Spanier als praktizierende Katholiken, aber etwa die Hälfte fühlt sich dem Katholizismus kulturell verbunden. Und bei den unter 35-Jährigen wächst dieser Anteil sogar in den letzten 2 Jahren von 34 auf immerhin 41%. Eine Rückbesinnung? Für Ruiz Andrés ist das vor allem ein Ergebnis der schnellen und tiefen Säkularisierung des Landes.
Spanien wird immer mehr zu einer postsäkularen Gesellschaft. Während früher gerade junge Katholiken sich aus Angst vor Vorurteilen ungern öffentlich zu ihrem Glauben bekannten, haben sie heute sehr viel weniger Probleme damit, eben weil die Gesellschaft so weit säkularisiert ist. Und für nicht-religiöse Menschen ist das Thema so weit weg, dass es eben schon wieder interessant ist.
Influencer-Nonnen, die auf TikTok, Instagram und Co. aus ihrem Alltag plaudern, christliche Bands wie die in Rio de Janeiro gegründete Band Hakuna, die in Madrid die Plätze füllt, und jetzt eben auch Rosalía mit Rosenkranz. Auf das Album des Weltstars hat inzwischen sogar die spanische Bischofskonferenz reagiert, die ansonsten mit Pop wenig am Hut hat. Der Vorsitzende Luis Arguello sieht darin ein weiteres Zeichen für eine wiedererstarkte Spiritualität unter jungen Leuten. Yo te sigo. Und Rosalía, die reagiert auf solche vorsichtigen Vereinnahmungsversuche gar nicht, bleibt hohe Priesterin ihrer ganz eigenen Spiritualität und singt »Gott ist ein Stalker«.
Rosalía mit Rosenkranz, Julia Macher über Spaniens Pop und die Begeisterung fürs Katholische. Begeisterung fürs Zeitunglesen ist die Sache von Hans von Trotha. Er schaut schon mal in die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, dem 11.11.
Ein Satz, in dem Geschichte vorkommt, wirkt immer gravitätisch. Gleich 4 davon haut uns Michael Hesse in der FR hin. Anlass: das 75-jährige Jubiläum des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte. Geschichte ist uns näher, als uns lieb sein kann, lautet schon die Überschrift, gefolgt vom Eingangssatz: Geschichte wiederholt sich nicht und, bloß durch ein Komma getrennt, sie ähnelt sich nur manchmal. Verwirrend. Das klärt auch Festredner Christopher Clark nicht wirklich, Regius Professor of History an der Universität Cambridge. Er sagt, betrachtet man den Kalender, so scheint sich die Geschichte immer weiter von uns zu entfernen. In Wahrheit jedoch stehen wir in einem nichtlinearen Verhältnis zur Vergangenheit. Es gibt Momente, in denen eine Geschichte, die als abgeschlossen galt, plötzlich in unsere Nähe rückt. Helmut Schmidt zum Beispiel. Der ist Geschichte, scheint aber gerade präsent wie lang nicht, wie Willi Winkler angesichts des aktuellen Zeittitels feststellt, auf dem er die Hand so dramatisch vors Gesicht schlage, dass man sich wirklich langsam Sorgen um die Welt im Allgemeinen und um Hamburg im Besonderen machen müsse. Vielen Menschen fehlt er als moralischer und politischer Kompass, zitiert Willi Winkler eine Blitzumfrage der Zeit, meint aber, er fehlt vor allem der Zeit, der er nach seiner etwas glücklosen Zeit als Bundeskanzler über 30 Jahre lang erfolgreich als Herausgeber, Welterklärer und Raucher diente. Winkler erhebt das Interesse der Zeit an ihrem prominentesten Raucher historisch über sich hinaus zu einem Phänomen, das nicht nur die Zeit betrifft, sondern auch die Hamburger Morgenpost, die Mallorca-Zeitung und nicht zuletzt die Süddeutsche. Die Zeitungen haben zu kämpfen, alle müssen sparen, schreibt er. In Hamburg gehen sie mit gutem Beispiel voran und sparen schon mal bei Titel und Überschrift. Die Morgenpost, seit anderthalb Jahren zur Wochenmopo reduziert, fragt neben einem grimmig dreinschauenden Ex-Kanzler kurz und militärisch bündig, was würde Schmidt tun? Die Zeit, schon immer Wochenzeitung, hat einen noch grimmigeren Schmidt gefunden und grübelt gewohnt staatsbürgerlich, was würde Helmut Schmidt dazu sagen? Schmidt, so wie die Winkler, sagt erstmal nichts, er ist ja schon vor 10 Jahren verstorben. Von einem anderen krassen Fall des Sparens berichtet Hans-Christian Rössler in der FAZ. Auch einer, der über sich hinausweist, wirft er doch die Frage auf, ist KI womöglich doch doof? Darum geht es. Im Netz erscheint eine Seite, die Inhalte der Mallorca-Zeitung verbreitet, doch sie stammt nicht von deren Redaktion. Die Inhalte entlarven sich allerdings selbst, buchstäblich. Mallorca-Zeitung warnt vor KI-Portal mit gefälschten Nachrichten, meldete das Portal einen Bericht der Mallorca-Zeitung zitierend. Das mit KI generierte Portal hat die Warnmeldung der Mallorca-Zeitung vor sich selbst veröffentlicht. Zu einem mutmaßlich auch von KI generierten Foto heißt es in der FAZ, aus einem Unterwasservideo eines Tauchers, das eine Regionalzeitung veröffentlichte, wird die Karikatur eines angeblichen Fotos. Der Taucher hatte gefilmt, wie er einen hilfsbedürftigen Rochen unter Wasser von lästigen Stacheln befreit. Auf der Newsseite macht es der Taucher mit Maske über Wasser mit einem Fisch, der eher einem Karpfen gleicht. Was Helmut Schmidt dazu sagen würde? Immerhin ist, so die Süddeutsche, Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo in der Zeit überzeugt, dass er in Saft und Kraft den Aufstieg der AfD vielleicht verhindert hätte. Winkler zitiert dann aber andere Zeitzeugen, die sich, wie er schreibt, der Heiligsprechung noch rechtzeitig in den Weg werfen. Womit wir wieder bei der Geschichte wären, nämlich bei unserem Bedürfnis nach coolen Typen, wenn schon nicht heute, dann irgendwann damals. Für Willi Winkler ist übrigens klar, was Schmidt heute bei Merz, Putin, Trump und dem ganzen Zeug, also sicher auch bei dem Rochen, der aussieht wie ein Karpfen, und überhaupt bei der KI tun würde. Er würde lachen über die Nachwelt, die ihn so heftig vermisst.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.